auch die East India Company ist dem Aufstand zum Opfer gefallen.
Die Company war längst pleite. Keine einzige englische Zeitung widmete ihrer Auflösung eine Schlagzeile. Die Rebellion war noch nicht ganz erstickt, da schickte man den letzten Mogulkaiser ins Exil, übergab die Regierung Indiens einer britischen Zivilverwaltung und setzte einen Vizekönig ein. Kurzum, man machte Indien de jure zu dem, was es de facto bereits war. Zu einer Kolonie der englischen Krone. Sogar die Schuld an dem Aufstand schob man der Ostindiengesellschaft in die Schuhe. Ihr merkantiles Gebaren sei die Wurzel allen Übels gewesen. Die Times vertrat die Ansicht,
dass die Myriaden von Menschen zu einem edleren Zwecke in unsere Hand gegeben worden sind als zum Anbau von Indigo, Zuckerrohr und Baumwolle.
Den dumpfen Völkern, wie den indischen, das Licht der Zivilisation zu bringen, galt nun als eine erzieherische Mission. Am 1. Januar 1877 ließ sich Königin Victoria zur Kaiserin von Indien krönen.
Ein großer Augenblick. Our Empire in the East war geboren. Unser Reich im Osten. Der Vizekönig, ein Engländer, führte den Titel Kutbuddin, Achse des Glaubens. Bei festlichen Anlässen trat er im Hermelinmantel auf.
Für Indien eine eher absurde Ausstattung, die vor allem die Kluft zwischen der britischen Herrschaft und der indischen Kultur deutlich machte. Aber während sich am Hof des Vizekönigs immerhin die schillernde Seite des imperialen Staates zeigte, entbehrte das Leben in den Stations, den Wohngegenden der Briten in der Provinz, jeglichen Glanzes. Die Gesellschaft in den Siedlungen war streng hierarchisch gegliedert. An ihrer Spitze standen die Beamten des Indian Civil Service. Danach kamen die Offiziere, Juristen, Pfarrer und Ärzte. Unter ihnen rangierten Kaufleute, Plantagenbesitzer, niedere Angestellte und dergleichen. Das gesellschaftliche Leben konzentrierte sich um Rennbahn, Club und Messe. Fragwürdige Höhepunkte in diesem Leben waren die Bälle. In Anbetracht des eklatanten Mangels an Frauen ziemlich skurrile Veranstaltungen. Der Frauenmangel ließ mitunter selbst die strengen Moralvorstellungen in Vergessenheit geraten. Die Hauptvergnügen, schrieb Longmans Magazine 1868, waren
Picknicks and Adultery. Picknicks und Ehebruch.
Und weiter?
In Indien scheinen die Beamten ihrer Majestät eine besondere Vorliebe für die Frauen ihrer Nachbarn entwickelt zu haben.
Nun ja, das lässt sich nicht ganz verleugnen. Vor allem in den Hill Stations, wo man ausnahmsweise nicht der ewigen sozialen Kontrolle unterlag, konnte man sich ein paar anderen Vergnügungen hingeben als diesen faden Bridge-Partys.
Die Hill Stations lagen in den Bergen, in einer Höhe von 17 oder 1800 Metern. Sie waren Saisonstädte, in die sich im Sommer all jene zurückzogen, die nicht unbedingt aus dienstlichen Gründen in den unerträglich heißen Ebenen bleiben mussten. Hier konnten sie die Bürde des weisen Mannes für ein paar Wochen ablegen. Und um dabei ja nicht von den Indern gestört zu werden, hing an den Türen mancher Clubs ein Schild:
No dogs and Indians. Für Hunde und Inder kein Zutritt.
Hinter den verschlossenen Türen der Clubs ließ sich auch vergessen, dass zur selben Zeit an den Universitäten von Madras, Bombay und Kalkutta Inder heranwuchsen, die nicht mehr bereit waren, sich als Menschen zweiter Klasse behandeln zu lassen, die ihre Selbstregierung nicht mit Waffengewalt, sondern mit der Gründung politischer Vereinigungen und mit dem Boykott britischer Produkte anstrebten und die mit der großen Seele, mit Mahatma Gandhi, einen Anführer fanden, vor dessen moralischer Kraft die Briten schließlich kapitulieren mussten.
Die ganze Welt des Wissens. Bayern 2 Radiowissen.